Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wer schon mal in Osnabrück bei den Stadtwerken war, der ist dann vielleicht auch die Luisenstraße runtergelaufen und ist dann auf die Libystraße gestoßen. Dort befindet sich an einer Ecke ein Osnabrücker Traditionsunternehmen für Küchengeräte. Und auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich die Ausgabestelle der Osnabrücker Tafel. Sie ist dazu gedacht, dass bedürftige Menschen noch zusätzlich mit Lebensmitteln versorgt werden können. Die Lebensmittel werden bei Geschäften abgeholt, welche ihre Waren der Tafel zur Verfügung stellen. Meistens sind sie kurz vor dem Verfallsdatum oder Backwaren vom Vortag. Ich halte dies für eine gute Sache. Bevor die Lebensmittel weggeschmissen werden, können sie lieber denen gegeben werden, die sie auch benötigen. Ich habe gelesen, dass Mitarbeiter der Osnabrücker Tafel sogar Menschen zu Hause besuchen, die kaum noch nach draußen kommen und eine geringe Rente haben und ihnen das Nötige vorbeibringen. So wird versucht, dem Mangel von Menschen abzuhelfen. Menschen, die vermeintlich auf der Schattenseite des Lebens stehen, fühlen sich oft auch ungerecht behandelt, sind mürrisch und unzufrieden. Unzufriedenheit kam auch in der noch jungen Jerusalemer Gemeinde auf, weil eine Personengruppe mit ihren täglichen Bedürfnissen einfach übersehen wurde. Ich möchte dazu den Predigttext jetzt lesen, der auch auf dem Gottesdienstblatt abgedruckt ist. Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Und das Wort gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel und sie beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Das Thema der heutigen Predigt lautet: Jesus kümmert sich um die Bedürftigen. Die Gemeinde in Jerusalem ist rasant gewachsen. In Kapitel 4, Vers 4 heißt es, dass alleine die Zahl der Männer etwa 5000 betrug. Sie waren täglich im Tempel zusammen und ein Großteil der Gemeinde hat dort auch seine Mahlzeit zu sich genommen. Sie hatten Zeichen und Wunder erlebt, Erweckung, aber auch Bedrängnis und Anfeindung. Die Apostel standen bereits mehrfach vor dem Hohen Rat und mussten sich dort verantworten. Hananias und Sapphira waren eines plötzlichen Todes gestorben. Doch insgesamt kann man wohl sagen, die Gemeinde befand sich auf einem guten Weg. Allerdings schien nun ein neues Problem aufzutauchen. Der erste Punkt der Predigt heute Morgen lautet: Unzufriedenheit belastet die christliche Gemeinschaft. Wie kam es zu dieser Unzufriedenheit? Nun, die Gemeinde war von Anfang an bemüht, den Bedürftigen das zu geben, was sie benötigten. Dazu gehörte auch die Versorgung mit Nahrungsmitteln der Witwen. Jedoch gab es hier zwei Gruppen von Witwen, wie wir in Vers 1 auch lesen können. Zwar einmal die unter den griechischen Juden und einmal die unter den hebräischen. Das heißt, es gab dort Menschen, die als hebräisch sprechende Juden den christlichen Glauben angenommen hatten, und es gab griechische Juden, die aus der Diaspora stammten und ebenfalls Christen geworden waren. In der ersten christlichen Gemeinde waren Gläubige mit unterschiedlicher Herkunft versammelt. Bei der täglichen Essensration fiel den griechischen Juden auf, dass ihre Witwen schlicht übersehen wurden. Offensichtlich haben die Mitarbeiter der Essensausgabe darauf geachtet, dass zumindest die hebräischen Witwen genug bekommen. Tägliche Versorgung kann natürlich auch die Ausstattung mit Kleidern oder zum Beispiel Decken bedeuten. Ob dieser Mangel nun bewusst oder unbewusst entstanden ist, kann heute nicht mehr geklärt werden. Interessant wäre sicherlich auch, ob sich Maria, die Mutter Jesu, ebenfalls unter den hebräischen Witwen befand. Da die griechischen Witwen aber tatsächlich bei der täglichen Versorgung klar benachteiligt wurden, ist es nachvollziehbar, dass es nun zur Klage und Unzufriedenheit kam. Zunehmende Klagen, Unzufriedenheit und Bitterkeit sind wohl schon in manchen Gemeinden der Anfang vom Ende gewesen. Also wenden die Betroffenen sich an die Gemeindeleitung, in diesem Fall die 12 Apostel, um diesen Missstand zu schildern. Es ist für eine Gemeinde von enormer Wichtigkeit, dass solche Dinge beim Namen genannt werden. Daraufhin riefen die 12 die ganze Gemeinde zusammen und teilten ihnen mit, dass dieses Problem zwar gelöst werden muss, ihr Aufgabenbereich ist jedoch ein anderer. Sie können nicht das Wort Gottes vernachlässigen, weil sie sich um die Mahlzeiten kümmern müssen. Die Wortverkündigung, die Predigt des Evangeliums, hat absolute Priorität in der Gemeinde. Mürrische Christen, die unzufrieden in einer Gemeinde leben, dürfen nicht unterschätzt werden. Paulus rät den Philippern, Philipper 2, Vers 14, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Bei der Vorbereitung meiner Predigt bin ich fast unwillkürlich an den Auszug Israels aus Ägypten erinnert worden. Die Israeliten haben eigentlich dauernd gejammert und gemurrt. Mal glaubten sie zu wenig zu essen haben, dann wollten sie nicht immer das Gleiche essen, dann hatten sie wieder Durst. Zum Beispiel in 2. Mose 16 wird etwas über das Murren des Volkes berichtet. 2. Mose 16 ab Vers 2. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wieder Mose und Aaron in der Wüste. Und sie sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Des Lebens überdrüssig klagen sie Mose und Aaron an, dass es ihnen nun so schlecht geht. Sie sind schuld. Dabei waren sie es doch, die zum Herrn geschrien hatten, weil man es in Ägypten nicht mehr ausgehalten hat. Doch anstatt Dankbarkeit nur Murren und Klagen. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Am 6. Tage aber wird es geschehen, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, dass es doppelt so viel sein wird, wie sie sonst täglich sammeln. Es ist für den allmächtigen Gott absolut kein Problem, uns täglich mit dem zu versorgen, was wir benötigen. Er kümmert sich um die Bedürftigen. Er hilft all unsere Mangel ab. Weiter sprach Mose, der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot die Fülle, weil der Herr euer Murren gehört hat, womit ihr wieder ihn gemurrt habt. Denn was sind wir? Euer Murren ist nicht wieder uns, sondern wieder den Herrn. Hier bringt es Mose noch einmal klar zum Ausdruck. Ihr Klagen und Murren richtet sich nicht in erster Linie gegen Mose und Aaron, sondern gegen den lebendigen Gott selbst. Wenn wir unzufrieden mit unserer Lebensführung sind, ist dies letztlich auch eine Anklage gegen Gott. Vielleicht will er uns ja sogar etwas dadurch sagen. In 4. Mose Kapitel 14 wird erneut darüber berichtet, wie die Gemeinde Israel murrte und schrie. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie und das Volk weinte die ganze Nacht. Und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir in Ägyptenland gestorben wären oder noch in dieser Wüste stürben. Warum führt uns der Herr in dieses Land, damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Und einer sprach zu dem anderen, lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Frustration pur. Vielleicht kennt das ja der ein oder andere von euch. Fragen tauchen dann auf, wie, was hat das alles noch für einen Sinn? Wie soll es bloß weitergehen? Oder in der Gemeinde muss sich was ändern? Würde ich besser wieder zu meiner ersten Gemeinde gehen? Die Israeliten hatten einfach nichts aus ihren Fehlern gelernt. In 4. Mose 14, 26 bis 30 heißt es weiter: Und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach: Wie lange murrt diese böse Gemeinde gegen mich? Ich habe das Murren der Israeliten, womit sie gegen mich gemurrt haben, gehört. Darum spricht zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will mit euch tun, wie ihr vor meinen Ohren gesagt habt. Eure Leiber sollen in dieser Wüste verfallen. Alle, die ihr gezählt seid von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt, wahrlich, ihr sollt nicht in das Land kommen, über das ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, euch darin wohnen zu lassen, außer Kaleb, den Sohn Jephunnes, und Josua, den Sohn Nuns. Murren gegenüber Gott ist Sünde und ruft seinen Zorn hervor. Denn damit wird unter anderem ausgedrückt, die Wege Gottes sind falsch. Man zweifelt an seiner Vorgehensweise und lebt damit im Kleinglauben oder Unglauben und Ungehorsam. Man traut dem allmächtigen Gott nicht wirklich zu, alles im Griff zu haben. Deswegen hatte Paulus den Korinthern von dem warnenden Beispiel Israels geschrieben, was wir auch in der Schriftlesung gehört haben. 1. Korinther 10, Vers 10. Murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Und in Hebräer 12, Vers 15 heißt es: Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. In einer im Internet veröffentlichten Predigt habe ich dazu Folgendes gelesen. Überschrift: Eine unterschätzte Gefahr, Bitterkeit zieht eine schmutzige Spur. Dann zitiere ich mal daraus: Es gibt eine Seuche, die unsere Seele vergiftet, die zunächst fast unbemerkt bleibt. Doch sie ist gefährlich und zerfrisst uns schließlich. Und nicht nur uns, sondern auch unsere Gemeinden. Weil diese Seuche kaum greifbar ist, kann sie einen großen Schaden anrichten. Die Rede ist von Bitterkeit. Sie wächst im Herzen des Einzelnen und zieht dann ihre schmutzige Spur in der Gemeinde. Soweit der Auszug aus dieser Predigt. Wie sieht es bei dir aus? Fühlst du auch diese Bitterkeit im Herzen? Bist du mürrisch und unzufrieden? Vielleicht solltest du ein klärendes Gespräch mit einer bestimmten Person führen und deine Angelegenheiten im Gebet mit Jesus bereinigen. Zu diesem Thema wäre noch einiges zu sagen, doch ich muss an dieser Stelle abbrechen, da unser Bibelabschnitt noch mehr enthält. So komme ich nun zum zweiten Punkt: Qualifizierte Hilfe muss her. Das Ungleichgewicht bei der Austeilung des Essens ist nun zum Teil in der Jerusalemer Gemeinde sichtbar geworden. Daher das Murren und die Unzufriedenheit. Also, was nun tun? Einige der griechischen Judenchristen sind daraufhin wohl zu den 12 Aposteln gegangen und haben ihnen das Problem geschildert. Vers 2, da beriefen die 12 die ganze Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Jetzt können wir vielleicht einwenden: Wieso kümmern sich die 12 nicht einfach selbst darum? Das wäre doch am besten. Zu ihnen hatten die Leute doch Vertrauen. Bei uns in der Gemeinde ist es ja auch kein Problem. 4 Teams, jeweils einen Monat lang Dienst, Kuchen, Getränke, Mittagessen und fertig. Nun, die Schwierigkeit in Jerusalem war, dass die Gemeinde zahlenmäßig weitaus größer war als alle Freikirchen in Osnabrück zusammen. Darüber hinaus sind sie auch noch täglich beieinander gewesen. Es ist ein Wunder, dass das mit der Versorgung überhaupt so gut funktioniert hat. Von daher ist es auch verständlich, wenn die 12 Apostel sagen, Vers 4, wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Als Gemeindeleitung mussten sie hier Prioritäten setzen. Bei so vielen Christen waren sie immer als Seelsorger und Verkündiger des Wortes gefragt. Deshalb ordnen sie das an, was in Vers 3 geschildert wird. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Ein weiser Vorschlag. Schon Mose hatte in der Wüste 70 Älteste eingesetzt, weil ihm die Arbeit über den Kopf wuchs. Und auch Jesus hatte zeitweilig 70 Jünger bevollmächtigt und in die umliegenden Städte und Dörfer ausgesandt, damit das Reich Gottes weiter ausgebreitet werden konnte. Und doch stelle ich mir die Frage, ist es wirklich notwendig, für diesen Dienst voll Heiligen Geistes zu sein? Wenn ich mir Personen für diesen Dienst aussuchen dürfte, sollten sie schon gläubig sein, umsichtig, empathisch, vielleicht Sozialarbeiter oder Erzieher, weil sie mit den unterschiedlichsten Menschen klarkommen und natürlich gerecht. Doch muss man die Messlatte hierfür wirklich so hochlegen? Nun, die Apostel haben dies offensichtlich anders gesehen. Die Armenpfleger oder auch Diakone sollen für ihren Dienst bestmöglich qualifiziert sein. Ein gutes Zeugnis haben. Das heißt, es gibt keinen Grund, über sie schlecht zu reden. Diese Anforderung ist, glaube ich, klar. Wenn einer dieser Mitarbeiter im Verdacht stünde, sich selbst die Taschen voll zu machen, wäre er für diesen Dienst ungeeignet. Außerdem müssen diese Männer voll Heiligen Geistes und Weisheit sein. Von Gott geschenkte Weisheit, die zum Leben und Dienen befähigt, um die entsprechenden Aufgaben klug und weise auszuüben. Die Gemeinde hat nun die Aufgabe, 7 Männer aus ihrer Mitte auszuwählen, auf die diese Kriterien passen. Was bedeutet es aber, voll Heiligen Geistes zu sein? Im Epheserbrief, Kapitel 5, 18 und 19, richtet Paulus die Anweisung an uns: und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Die ganz Schlauen können jetzt natürlich sagen: ich berausche mich ja nicht am Wein, ich trinke nur Bier. Aber natürlich ist dies hier nicht gemeint. Luther übersetzt in seiner ihm eigenen Art: und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Werdet keine Säufer, seid Leute, die vom Heiligen Geist erfüllt sind. Voll des Heiligen Geistes werden wir, wenn Gottes Wort reichlich in uns wohnt. Wir sollen voll sein mit Gottes Wort. Jesus spricht, Matthäus 12, Vers 34, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Damit keine Missverständnisse aufkommen: man kann zum Beispiel auch Bibelverse auswendig lernen, ohne wiedergeboren zu sein. Dann hat man den Heiligen Geist nicht. Christen sind mit dem Heiligen Geist versiegelt und dürfen den allmächtigen Gott ihren Vater nennen. Und je mehr sie sich mit seinem Wort beschäftigen, desto voller werden sie mit seinem Geist und bereiten ihm Ehre. Ebenfalls im Epheserbrief in Kapitel 4, Vers 30 ist davon die Rede, dass wir den Heiligen Geist durchaus betrüben können. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Es ist also nicht egal, wie wir unser Leben als Christen führen, womit wir uns beschäftigen und womit nicht. Was lesen wir? Was schauen wir uns an? Und welchem Christen ist es schon gleichgültig, ob er den Heiligen Geist Gottes betrübt oder nicht? Im Thessalonicher Brief steht zusätzlich noch, dass wir den Geist nicht dämpfen sollen. 1. Thessalonicher 5, Vers 19: den Geist dämpft nicht. Christen sollen also den Heiligen Geist in ihrem Leben zur vollen Entfaltung kommen lassen. Wie wichtig in diesem Zusammenhang die persönliche Bibellese, das Gebet und die Gemeinschaft der Gläubigen sind, habe ich in anderen Predigten bereits deutlich gemacht und muss heute nicht vertieft werden. Die Gemeinde in Jerusalem hat nach Männern Ausschau gehalten, die es mit ihrem christlichen Glauben ernst genommen hatten, die weise und befähigt und Vorbilder waren. Und als sie schließlich 7 unter ihnen gefunden hatten, brachten sie diese zu den Aposteln. Unter ihnen ist jemand, von dem wir noch hören werden, Stephanus. Von ihm heißt es hier als einzigem, Vers 5, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Das klingt so, als ob die Gemeinde sich bei einem sofort einig war, nämlich Stephanus. Er hat Glauben und ist voll Geistes. Wenn einer für diesen Dienst geeignet schien, Dann Stephanus. Dazu wählten sie noch 6 weitere Männer aus, mit so wohlklingenden Namen wie Philippus, von dem wir auch noch hören werden im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte, sowie Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, der nichts mit dem Nikolaus zu tun hat, an den der 6. Dezember erinnert. Überwiegend griechische Namen. Die Gemeinde war offenbar darum bemüht, jeglichen Verdacht einer bevorzugten Behandlung der hebräischen Witwen auszuräumen und übertrug diesen griechischstämmigen Christen die Verantwortung dieser Aufgabe. Es war den Aposteln ein ernstes Anliegen, das entstandene Murren wieder einzudämmen, damit es sich nicht weiter ausbreitet. Diese 7 Männer wurden nun vor die Apostel gestellt und sie bestätigten die Auswahl der Gemeinde. Die Apostel segneten sie für ihren Dienst in der Gemeinde. Sie beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. So etwas wird auch Einsegnung genannt. Diese Handlung hat sich bis in unsere Zeit hinein fortgesetzt. So werden zum Beispiel Pastoren für ihren Dienst eingesetzt oder wie in unserer Gemeinde auch Lektoren, Kindergottesdienstmitarbeiter, Musiker. Nachdem der Mangel in der Jerusalemer Gemeinde sichtbar wurde, erkannten die Apostel die Brisanz und handelten. Sie ließen 7 Männer aus der Gemeinde ausbilden, Männer, die für diese Aufgabe qualifiziert waren. Ein gutes Zeugnis vor anderen, voll Heiligen Geistes und Weisheit. Gesegnete Männer für den Dienst in der Gemeinde, die ersten Diakone. Der 3. Punkt lautet: Jesus gibt reichlich. Zu allen Zeiten haben Menschen Mangel verspürt und sind unzufrieden gewesen. Besonders auch im Volk Gottes und in der Gemeinde Jesu. Jesus ist gekommen, um unserem Mangel abzuhelfen, um unseren Schaden zu heilen. In allererster Linie muss die Beziehung zum allmächtigen Gott wiederhergestellt werden. Die materiellen Dinge sind zweitrangig, aber nicht unwichtig. Die Apostel haben im Auftrag Jesu gehandelt, denn das Haupt der Gemeinde ist Jesus selbst. Wir sind nur Diener und Verwalter. Ich bin bei diesem Textabschnitt an die Brotvermehrung Jesu erinnert worden. Jesus war mit seinen Jüngern auf einem Berg und eine große Volksmenge folgte ihnen nach. Als Jesus seine Augen erhob und diese große Volksmenge sah, sprach er zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Klar, diese Menschen hatten teilweise einen langen, beschwerlichen Weg auf sich genommen, um Jesus zu sehen und waren jetzt bestimmt hungrig. Philippus antwortete: Für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Doch da sprach Andreas, der Bruder des Petrus, zu ihm: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Das wird unmöglich ausreichen. Jesus ließ die Leute sich aufs Gras setzen und es setzten sich etwa 5000 Männer. Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus, die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als alle satt geworden waren, sprach Jesus zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe voll mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Also solche großen Gerstenbrote gibt es nicht, die für diese Menge ausgereicht hätten. Wahrlich nicht schlecht, ein Überrest von 12 Körben aus ursprünglich Gerstenbrote bei einer Menge von über 5000 Menschen bei 5 Gerstenbrote. Am nächsten Tag befand Jesus sich auf der anderen Seite des Sees und die Volksmenge wollte unbedingt zu ihm. Als sie ihn dann endlich gefunden hatten, sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Also die tiefere Bedeutung der Brotverwandlung interessierte sie gar nicht. Hauptsache, sie hatten was zu essen bekommen. Doch der eigentliche Mangel des Menschen ist wesentlich größer. Jesus geht es nicht nur um die Befriedigung unserer kurzfristigen Bedürfnisse. Er möchte uns die Erfüllung für unser ganzes Leben geben. Den Bericht über die Speisung der 5000 finden wir im Johannesevangelium, Kapitel 6. Sehr lohnenswert, kann ich nur empfehlen, das nochmals nachzulesen. In den Versen 27 bis 29 heißt es: Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat Gott der Vater bestätigt. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Danke dem allmächtigen Gott dafür und gib ihm die Ehre, dass du an den glauben kannst, den er gesandt hat. Seinen Sohn Jesus Christus. Er hat sich selbst für uns gegeben. Er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Jesaja 53, Vers 3. Jesus hat sich völlig erniedrigt für dich und mich. Jesus ist das wahre Lebensbrot. Dann Johannes Kapitel 6, Vers 35. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Nun habe ich im Kindergottesdienst hier gehört, dass bei einem Schulgottesdienst der Priester den Kindern bezüglich der Geschichte der Brotvermehrung gesagt hat, dass Jesus natürlich nicht aus so wenig Broten so viel Essen für alle gemacht hat, sondern als es soweit war, haben alle ihr Essen, was sie mitgebracht hatten, rausgeholt, sodass alle satt wurden. Solchen Leuten vertrauen wir unsere Kinder an. Das ist natürlich Unsinn. Die Ereignisse haben so stattgefunden, wie sie uns in der Bibel berichtet werden. Stellen wir uns einmal vor, solch ein Wunder wäre hier geschehen bei uns, drüben im Schlossgarten. Aus Osnabrück und im Umland machen sich die Menschen zu Fuß auf den Weg, um den außergewöhnlichen Lehrer und Wundertäter zu sehen. Als dieser die Scharen von Menschen sieht, fragt er Ludwig, wo wir Brot für sie alle kaufen. Brot im Wert von 20 Euro wird wohl für alle nicht ausreichen. Gottfried spricht: Hier ist noch ein Junge, der 5 Mischbrote und 2 Fische bei sich hat. Doch auch dies ist natürlich zu wenig. Gut, Rewe hat noch geöffnet, die haben bestimmt noch ein paar Brote. Wir können bei uns in der Gemeinde nachsehen, doch zumindest im Kühlschrank werden wir nichts finden. Ein paar machen sich noch auf den Weg zur Familie Krampuls, doch letztendlich wird all das nicht ausreichen. Der Mensch erkennt immer wieder, dass er an seine Grenzen stößt. Und wenn dann jemand mit 5 Broten und 2 Fischen eine so große Menge satt bekommt, dann wissen wir, dass wir bei ihm richtig sind. Materiell haben wir Gott sei Dank keinen Mangel, auch in unserer Gemeinde nicht. Darüber dürfte bei uns eigentlich keine Unzufriedenheit entstehen. Doch in unserem Innersten wird der Mangel immer wieder spürbar. Die Beziehung zu Christus und seiner Gemeinde, zum Nächsten, die sinnvolle Lebensgestaltung, Ängste, Zweifel, Bitterkeit, Unwissenheit, Einsamkeit, Depressionen, Unglaube. Durch den Bericht der Brotverwandten werden wir darauf hingewiesen, dass Jesus gekommen ist, um all unsere Mangel abzuhelfen. Vor allem auch, um uns immer wieder unsere Schuld zu vergeben, den Unglauben, unsere Zweifel, unser Murren und das Verbittertsein. Jesus gibt reichlich, mehr als wir benötigen. Er ist reich an Güte, Gnade und Barmherzigkeit. Es lohnt sich, ihm nachzufolgen. Dies erfordert allerdings auch Geduld und Ausdauer. Jesus hatte die Gemeinde in Jerusalem gegründet durch seine Boten. Die Boten sind damals wie heute von ihm abhängig. Ohne ihn können sie nichts tun. Es war ein Mangel aufgetreten, der zur Unzufriedenheit führte. In jeder Gemeinde werden Mängel sichtbar. Vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber bei genauerer Betrachtung schon. Und das muss auch so sein. Schließlich ist die Gemeinde Jesu eine Versammlung von begnadigten Sündern. Die Mängel sollen uns lehren, mit ihnen richtig umzugehen. Sie wollen den Blick immer wieder neu auf Jesus richten. Die Unzufriedenheit in Jerusalem hätte sich schnell ausbreiten können, doch als die Apostel davon hören, tun sie genau das Richtige. Sie waren Männer des Gebetes und widmeten sich dem Wort Gottes. Aus dieser Abhängigkeit heraus setzten sie 7 Männer für den jetzt notwendigen Dienst ein. Die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Damit zeigten sie ihnen, dass ihr Dienst im Auftrag eines anderen stand. Den Schaden also nochmal abgewendet. Und die Folgen für die Gemeinde? Vers 7. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem und auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Die Gemeinde wurde noch größer und sogar die Gegner der Gemeinde kamen zum Glauben. Wenn dich etwas stört, beschäftigt, dich unzufrieden macht, lass nicht zu, dass sich dies weiter ausbreitet. Bringe deine Anliegen im Gebet zu Jesus. Vielleicht musst du mit deinem Pastor reden. Sprich es an, wenn du Mängel erkennst. Aber beschäftige dich nicht längerfristig mit diesen belastenden Dingen. Beschäftige dich lieber mit Gottes Wort. In deinem eigenen Interesse und dem Interesse der ganzen Gemeinde. Ich möchte schließen mit einem Wort aus dem 2. Korintherbrief. Gott kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. 2. Korinther 9, Vers 8. Amen. Wir wollen nun das nächste Lied gemeinsam singen.